Herzlich willkommen zum Podcast Sicherheitsfragen, dem ÖDIF Informationssicherheitspodcast für Entscheidungsträger. Und heute haben wir, glaube ich, zwei Themen. Warte mal, wir haben gar nicht im Vorgespräch heute mal drüber gesprochen, was wir denn eigentlich so miteinander sprechen wollen. Wie geht's dir?
Ja, hallo Jean. Das liegt vielleicht daran, dass ich deine These vom letzten Mal gerne nochmal durchdiskutieren würde.
Okay, ich bin gespannt. Ja, dann fangen wir doch mal gleich an. Was war meine These vom letzten Mal?
Ja, das ist schon ein Weilchen her, muss ich selber zugeben. Aber beim letzten Mal hast du ja, wenn ich mich recht erinnere, auch nochmal darauf hingewiesen, dass natürlich Security durchaus Dinge langsamer bzw. komplizierter machen kann.
Ah, ja, du meinst, also in meiner Wahrnehmung ist es häufig so, dass Security eben als Gegenpol zu Usability gesehen wird. Also, dass man mit Security meistens eben auch funktionale Einschränkungen in Kauf nimmt, also in Kauf nimmt, dass Dinge nicht mehr so praktisch oder einfach zu benutzen sind. Meinst du das?
Genau diese Wahrnehmung ist mir tatsächlich im Markt relativ oft begegnet und treibt mir jedes Mal die Nackenhaare hoch.
Ernst? Siehst du das anders?
Naja, zum einen, es ist wie mit jedem Klischee, es ist was Wahres dran, sonst würde es nicht existieren.
Ja.
Auf der anderen Seite, warum?
Naja, zumindest mal, weil, also ich denke da also an Beispiele, dass wenn ich eine Zugangsbeschränkung habe auf eine Webseite, sozusagen. Früher hat man das mal gemacht, hat man versucht, die Mitarbeiter daran zu hindern, Tageszeitungen im Büro zu lesen, als das Internet aufkam, und dann wurden die Webfilter so konfiguriert, dass bestimmte URLs nicht aufrufbar waren, die Proxys. Das ist ja erstmal eine Einschränkung, weil wenn man dann tatsächlich mal auf diese Seite gehen muss, weil man vielleicht einen Pressebericht über die eigene Firma sozusagen sehen möchte oder lesen möchte oder archivieren möchte, dann musste man in der IT anrufen, musste ein Ticket machen, musste begründen, warum man auf diese Webseite muss. Und das sind schon ein paar Hürden, wo man drüber hüpfen muss für ein Gefühl der Sicherheit.
Ja, und hinzu kommt natürlich auch, dass sobald man anfängt, Firewalls einzusetzen, kommen die Beschwerden, dass irgendwie der Traffic eine Millisekunde langsamer ist.
Genau.
Dann kommt die Netzwerksegmentierung, man kann nicht auf alle Maschinen gleichzeitig zugreifen, dann kommen die blöden Passwörter, die auch noch rotiert werden wollen, die sind total nervig. Ne, die gehen ja regelmäßig auf den Keks. und so weiter und so weiter. Verstehe ich alles. Aber warum genau muss das so sein?
Okay, das ist eine spannende Hypothese. Du meinst also, es müsste eigentlich eine Lösung geben, die mehr Sicherheit schafft, ohne dass der Benutzer eigentlich in seiner Funktion oder in seiner Arbeit behindert wird.
Ja, jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Und zwar jede Lösung, egal ob Security oder IT oder was auch immer, muss so gestrickt sein, dass es die Anwender in ihrer Tätigkeit nicht einschränkt, sondern enabled und gleichzeitig die Sicherheit möglichst nach oben schraubt. Denn nur dann hat man eine Lösung auf dem Markt, die tatsächlich überhaupt bestehen kann. Aus meiner Sicht. Denn warum haben sich iPhones durchgesetzt? Weil das die technologisch am weitesten entwickelten Geräte waren? Am ersten Tag vielleicht.
Vielleicht.
Ne, gegen Nokia konnte man noch so ein bisschen mit dem riesen Display anstecken.
Ja.
Mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kriege die Nachrichten in jede Richtung, je nachdem, welche Fangemeinschaft mein Gesprächspartner gerade angehört.
Da ist was dran.
Aber nach wie vor am meisten verbreitet. Und ich würde jetzt einfach mal ketzerisch behaupten, das Design ist sexy.
Ja. Das
die Anwendung ist einfach.
Auf jeden Fall, ja, genau.
Und ich habe jetzt bisher auch noch nie gehört, dass die Geräte security-technisch offene Löcher wären.
Ja, gibt es, also ich finde es einen total spannenden Ansatz und kann den total gut nachvollziehen. Ich überlege gerade sozusagen, warum das nicht immer so ist. Also warum gibt es Tools, bei denen das nicht so ist? Und da denke ich jetzt zum Beispiel an die Fangemeinde von Linux zum Beispiel, die sagen, naja, mir ist es wichtiger, ich kann alles selber konfigurieren, ich kann alles selber beeinflussen und so gestalten, wie ich das möchte. muss mich dann allerdings auch selber drum kümmern, während die iPhone-Gemeinde sagt, naja, ist mir jetzt nicht so wichtig, Hauptsache es funktioniert und dafür aber auch ein hohes Maß an Sicherheit mitbekommt, weil es natürlich viel schwieriger ist, auch für einen Angreifer dort irgendwas zu installieren, was da vielleicht nicht hingehört.
Klar, man kann nicht alle Seiten befriedigen, das ist klar. Und es gibt auch gewisse Lösungen, die sind nun mal nicht anders zu gestalten, sage ich mal. Wenn man in irgendeiner Weise ein IDS, IPS oder ähnliches baut, ja, dann läuft da nochmal Traffic drüber. Klar kann es ein passives System sein, wenn es ein IDS ist, was einfach den Traffic mitschneidet, ohne sich einzumischen. Beim IPS wird eine Einmischung einfach benötigt. Dafür ist es gebaut und wer jetzt nicht weiß, worum es geht, okay. Intrusion Detection System heißt so viel wie ein System, was einfach nur guckt, ob irgendwas innerhalb des Systems passiert, was da nicht stattfinden sollte und alarmiert. Das IPS, Intrusion Protection System, greift auch proaktiv ein und jetzt, liebe Leute, sehr vorsichtig bei Produktionslinien.
Ja.
Nicht einfach ein IPS einsetzen, weil die Dinger haben auch False Positives und dann kann es auch mal zu einem Stillstand kommen, ohne dass man es eigentlich wollte. Aber so viel kurz zur Erklärung.
Alles gut, danke.
Nein, es ist halt, ich sehe grundsätzlich keinen Grund, ein Produkt auf dem Markt tatsächlich mir anzugucken, wenn es meine Situation verschlechtert. Und ich glaube, so denken die meisten Leute. Klar, bei Security-Produkten sind immer ganz viele Fragezeichen dahinter. Brauche ich das wirklich? Es hat ganz viel Veränderung mit meinen Mitarbeitern und so weiter und so weiter. Aber es gibt zahlreiche Beispiele, die das Unternehmen damit tatsächlich besser und teilweise sogar noch kostenschlanker machen.
Hast du so ein Beispiel vielleicht einfach mal?
Na, mittlerweile haben wir doch ständig die Thematik KI und Maschinen und naja, die 25% gestiegenen Angriffe aus anderen Ländern auf die NATO-Staaten. Da kommt das Thema Maschinen natürlich auch ziemlich gravierend zum Tragen. Denn Maschinen, wie melden sie sich an anderen Systemen an? Ich komme aus der IAM-Welt, natürlich nehme ich mein Beispiel. Die verwenden Zertifikate. Sprich, ich habe einmal öffentliche Zertifikate, wer oben im Browser einmal kurz auf den URL-Link guckt, sieht ein HTTPS, das heißt so viel wie, da steht ein Zertifikat dahinter, was den Traffic verschlüsselt.
Genau.
Wenn dann nur HTTP steht, immer ein bisschen vorsichtiger sein, weil HTTPS ist mittlerweile wichtig. Solche Zertifikate oder ähnliche Zertifikate zumindest werden auch intern eingesetzt für die Kommunikation zwischen Maschinen. Nee, die Regeln, wer darf sich eigentlich wo anmelden, mit welchen Berechtigungen, welche Daten dürfen ausgetauscht werden und so weiter und so weiter. Die internen Zertifikate lassen sich heutzutage noch endlos gestalten, super unsicher. Die externen Zertifikate schrumpfen in ihrer Lifetime und wenn man ehrlich ist, die internen auch. Also da achten immer mehr Menschen drauf, dass die internen Zertifikate auch nicht endlos laufen können, damit die jemand abfängt und einfach kopiert. So. Jetzt habe ich aber, nehmen wir mal an, im Durchschnitt 8 Minuten, um ein Zertifikat auszutauschen, weil ich muss auf einer Plattform drauf, ich musste mir erstmal ein neues Zertifikat erzeugen, muss dieses Zertifikat runterladen, muss das auf die nächste Plattform drauf, das Zertifikat, alte Zertifikat löschen, neues Zertifikat hochladen, im Durchschnitt 8 Minuten. So, ich habe jetzt keinen Taschenrechner zur Hand, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ein Mitarbeiter in der IT, der ja schon, also das geht ja schon über die First-Service-Support, kennt das hier hinaus. Sprich, wir können davon ausgehen, dass er schon, boah, ich rechne mal günstig, 17 Euro die Stunde kostet.
Okay, du rechnest sofort in Euros, okay, alles klar.
Also selbstverständlich, das ist ja, ne, wir brauchen Use Cases. Das heißt, wenn ich das auf 8 Minuten runterbreche, ist es überschaubar viel Geld pro Zertifikat. Aber ein Unternehmen, gerade produzieren das Unternehmen oder Banken oder Versicherungen, haben teilweise 5.000, 6.000, 7.000 dieser Zertifikate im Einsatz.
Klar.
Also brauche ich mehr als eine Person, weil eine Person ist gar nicht in der Lage, diese ganzen Zertifikate auszutauschen, weil ne, man kommt bei Zertifikat 50 an und das erste verfällt schon wieder, was man gerade erst erstellt hat. Sprich, man hat definitiv 2-3 Leute mehr und die muss man alle zusammenrechnen, plus die ganzen Zertifikate, plus die aufgewendete Zeit, die eigentlich hätte für andere Themen verwendet werden können. Und schon weiß man, wie viel einem das Automatisierungssystem eigentlich wert sein dürfte. Und wenn man das dagegen stellt, dann macht man am Ende tatsächlich in der Regel sogar ein Plus, weil man die gewonnene Arbeitszeit bei immer stärker werdendem Fachkräftemangel besser einsetzen kann. Und das ist eindeutig ein Use Case, der lässt sich sehr, sehr gut rechnen.
Absolut, ja, das ist doch völlig nachvollziehbar. Wirklich Tausende von Euros, die man da spart.
So, und dann kommt die Bequemlichkeit. Man hat dann Automatismus. Man braucht das noch nicht mal mehr machen. Man hat sogar das System verbessert. Und es ist sicherer geworden.
Ja,
billiger, sicherer, besser.
Kommt man gar nicht gegen an. So, die Begeisterung ist toll, die du da versprühst an der Stelle und auch wirklich nachvollziehbar. Und gleichzeitig ist es aus meiner Perspektive aber ein Administrationsthema. Also bei der Administration bin ich ja da völlig bei dir. Gleichzeitig jetzt sozusagen aus einer reinen Security-Perspektive wäre ja der einfachste Weg, also wenn du die einfachste Usability eben keine Verschlüsselung einzusetzen, sondern die Maschinen einfach plain miteinander, alle miteinander sprechen zu lassen, dann hättest du überhaupt gar keinen Aufwand sozusagen irgendwelche Zertifikate auszutauschen und müsstest dir nicht mal Gedanken über Verschlüsselung machen und so weiter. Und klar, das ist natürlich ein sehr überspitztes Beispiel, das ist mir schon klar. Dem entgegensteht aber die Sicherheit, deshalb wäre vollkommen unsicher, deswegen muss man da praktisch eine Abwägung treffen und sagt, okay, zugunsten der Sicherheit, weil man eben das Risiko kennt, dass zum Beispiel solche Zertifikate abgefangen werden und dann missbraucht werden, ist höher einzuschätzen als eben der Aufwand zu sagen, okay, ich kümmere mich um eine Verschlüsselung, ich kümmere mich um Zertifikate und das ist dann dieser Gegenpol und da muss man irgendwo auf diesem Spektrum so den richtigen Punkt finden.
Ja, das Geschwindigkeitsargument ist natürlich auch immer eins, was ich schon seit Jahren gehört habe und immer noch höre. Ein Argument, was in der Softwareentwicklung schon lange nicht mehr existiert. Das ist immer spannend. In der Security heißt es, okay, wir verschlüsseln den Traffic, alles wird ein bisschen langsamer, aber die Verschlüsselung muss ja auch noch nebenbei rattern.
Ja.
Softwareentwicklung, als ich angefangen habe, also als ich studiert habe, waren meine ersten Tastenschläge auf der Tastatur mit C++ und weiteren spannenden Sachen. Und der Professor sagte schon in der Vorlesung 1, früher hat man bei der Softwareentwicklung enorm darauf geachtet, die Geschwindigkeit dieser Software zu optimieren, weil man wenig Arbeitsspeicher und entsprechende Ressourcen zur Verfügung hatte. Und dann war sein zweiter Satz, heutzutage kümmert sich darum keine Sau.
Tatsächlich, das kenne ich auch noch aus der Softwareentwicklung so, genau.
Deswegen weil die Geschwindigkeit der Maschinen zugenommen hat.
Ja.
Das heißt, selbst bei verschlüsselten Systemen ist es so, dass man da tatsächlich in der Regel nicht so viel Geschwindigkeitsverlust hat, als dass es für den Menschen spürbar wäre, für die Maschine ist es spürbar.
Mhm.
Und wenn man ein System denn hat, was entweder so alt ist, dass es anfällig ist für jegliche noch so kleine Verzögerung, oder wenn man wirklich ein System hat, wo man gewaltigste Geschwindigkeit benötigt, dann isoliert man dieses System.
Mhm.
Und zwar so, dass man da vielleicht sogar wirklich hingehen muss als Mensch und eine Tastatur bedienen, damit das Ding bloß keinen Zugang zum Internet hat.
Mhm.
Weil alles, was unverschlüsselt ist, ist so, als ob man sich in sein Auto setzt und sagt, ich brauche keine Türen, ich brauche kein Gurt, aber ich mache mich jetzt mal auf die Autobahn.
Und am besten fährt man noch nackig zum Bäcker, genau. Ja.
Und wechselt nebenbei nochmal ein paar das Öl auf der bei 120 km/h oder sowas. Ja.
Ja. Bin ich bei dir an der Stelle und ja, du hast recht, die Systeme werden immer schneller und man merkt es immer weniger. Und gleichzeitig haben wir da ja aber auch einen Entwicklungszyklus, ne? Am Anfang, sage ich mal, die ersten Firewalls, die hatten auch nur Speicher so viel wie halt nötig war, weil je mehr Speicher, desto teurer wurden die Dinger natürlich auch und um sie leichter zu verkaufen, hat man dann durch das reingepackt, was marktüblich da war zu der Zeit. Mhm. Heutzutage sind die Dinger natürlich wesentlich besser ausgestattet, weil es einfach klar ist, keiner schickt heute mehr unverschlüsselt Traffic durchs Netz. Da haben wir einfach praktisch auch einen anderen Blick auf die Sicherheit gewonnen, haben erkannt, okay, nee, dieser Teil der Sicherheit, der ist so viel wichtiger als diese kleine Verzögerung, dass man sich dann auch überlegt hat, okay, die Verzögerung, die es gab, wie gleiche ich die aus? Bessere Maschinen, schnellere CPUs, mehr RAM, um dem einfach entgegenzuwirken. Also es ist auch so eine kulturelle Entwicklung,
Ja,
Ich
das ist ja
glaube,
jede Komponente eines Rechners ist ja irgendwo an der Geschwindigkeit beteiligt.
genau.
Ich kann mich erinnern, noch vor 8 Jahren habe ich große Diskussionen darüber geführt, warum SSD-Platten zumindest zu einem gewissen Anteil im Server durchaus Sinn machen. Und da
Ja.
haben wir über, ich glaube, Serverplatten 6 Stück oder irgendwie ein bisschen mehr gesprochen.
Okay.
Und das waren schon horrende Summen.
Ja.
Und Serverplatten sind ja jetzt nicht das, was man zu Hause benutzt.
Nicht
Und
vom Mediamarkt kriegt, ne?
geht halt für so ziemlich alles, was man so kaufen kann.
Ja,
Es ist
ja,
immer ein Unterschied zwischen Endverbraucher und Unternehmen.
ja.
Unternehmen, Langlebigkeit und Endverbraucher, möglichst bitte schnell durchbrennen, damit da was Neues gekauft wird. Es ist grundsätzlich immer schwierig, ich sag mal, für jemanden, der nicht diese zwei Welten voneinander unterscheiden kann, auch zu unterscheiden, wie ist das eigentlich mit meiner Internetleitung? Warum bezahle ich eigentlich hier 700 € monatlich für eine Leitung, während ich zu Hause das gute Stück für 40 kriege?
Ja, das ist oftmals.
Das ist für viele auch nicht so richtig nachvollziehbar, aber da muss man sich halt tatsächlich ein bisschen länger mit beschäftigen, um die Unterschiede wieder wirklich festzustellen. Auch wenn ich 700 € für eine Leitung selber nicht so angenehm finde.
Ja. Ein Gedanke, den ich an der Stelle noch hatte, ich glaube, dass auch, wie gesagt, eine gewisse Gewöhnung einfach dazu kommt und eine gewisse Kenntnis. Deswegen finde ich es gut, dass wir heute über so einen Punkt sprechen. Mir fällt es immer auf, wenn euer Thema ist ja IAM und ich finde das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, wie man auch Benutzer verwaltet diesen ganzen Benutzerprozess und die Benutzerberechtigung ist in meinen Augen ein ganz, ganz wichtiges Sicherheitsthema. Ich erlebe aber immer noch viele, die einfach so ein System noch nicht im Einsatz haben und gleichzeitig andere, die schon so weit sind, die eben da schon drüber sind. Und wenn man das vergleicht, die einen sind halt noch bei der alten Firewall, die denken sich, naja, die geht schon noch. Und die anderen haben schon eine neue, weil sie erkannt haben, naja, aber es bringt mir schon mehr an Sicherheiten, mehr an Funktionalitäten, dass es sich lohnt, da zu investieren. Das ist also vielleicht auch immer so ein Investitionszyklus, oder?
Ja, wobei der manchmal tatsächlich so gewisse Verstärker bekommt.
Genau.
Nee, es gibt den Standard, den Investitionszyklus, wo da natürlich regelmäßigerweise gewisse Themen ausgetauscht werden. Also glücklicherweise hat es in der IT mittlerweile Einzug erhalten, dass sobald die Garantie des Blechs
Ja.
abgelaufen ist, man sich doch mal bitte um Erneuerung beschäftigen sollte. Oder zumindest bemühen. Wenn man diese Zyklen berücksichtigen würde, dann bist du irgendwie so in ungefähr 5-Jahres-Tonus. Ne, weil die ersten 3 Jahre sind ja sowieso grundsätzlich dabei, die nächsten 2 Jahre verlängert man dann mehr oder weniger schon fast automatisch mit. Und dann guckt man, was halt danach passiert. Ist einfach nicht mehr machbar heutzutage. Es ist ein 5-Jahres-Zyklus, um die Software oder die Hardware und ähnliches überhaupt zu erneuern. Inkludiere jetzt auch tatsächlich die Updates, Patches und so weiter. Wenn man das in dem Tonus fahren würde, ne, alle 5 Jahre oder alle 4 Monate mal die Patches einfahren, ne,
Ja.
alle 6 Monate meinetwegen,
Ja, das
dann fährt man schon ein Risikomodell.
auf jeden Fall, das wäre fatal in den meisten Fällen,
So, und dann kommen aber noch die Innovationsverstärker von außen.
ja.
Ein Hacking-Vorfall, das Budget ist da.
Das stimmt.
Neue Regulierung, die sich auf mich gewaltig auswirkt und mich das Unternehmen bedroht, 20 Millionen auszugeben, das Budget ist da.
Ja.
Und da gibt es halt tatsächlich zahlreiche Beispiele, die dann halt von außen nochmal diese Verstärkung bieten. Die sind oftmals kurzfristiger Natur leider. Aber es ist halt, ja, ich sag mal, es ist wie beim Reinigen des eigenen Autos. Wenn man es regelmäßig macht, muss man nur ein bisschen Müll wegräumen.
Okay.
Wenn man es nicht so regelmäßig macht, dann ist das natürlich eine aufwendige und anstrengende Aufgabe.
Naja, da muss man tief unter den Teppich, wo man viel drunter gekehrt hatte. Ja, genau. Ja, das war's dran, das stimmt.
Ja, und dadurch, dass halt Security sehr oft für Löcherstopfen verwendet wurde, hat es halt noch nicht diesen Innovationscharakter mit in sich. Für die meisten zumindest nicht.
Die meisten. Ja, passt sehr gut beides zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Gab nämlich jetzt einen Vorfall Anfang des Monats, also vor rund 2 Wochen, über den heute jetzt auch öffentlich in der Presse gesprochen wird. Ein Anbieter aus Österreich, der Plattformen zum Entwickeln von Chatbots bereitstellt. wurde betroffen, sind sehr wahrscheinlich Kundendaten abgeflossen, Angreifer konnten E-Mails im Namen dieser Firma versenden und diese Schwachstelle war über längere Zeit vermutlich nach außen sichtbar und verfügbar. Und man ist da eigentlich nur per Zufall darauf gekommen, indem nämlich ein Interessent eigentlich das ausprobiert hat und gemerkt hat und dann das berichtet hat. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sowas passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Das Besondere an der Stelle ist, dass dieses System, was da angegriffen wurde, mit Vibe-Coding erstellt wurde und ein Testsystem für diese Firma war, was plötzlich nach außen erreichbar war. Und wenn man sich dort angemeldet hat, wurde, gab es keine Überprüfungsmechanismen, es gab keine Security-Mechanismen, sondern man war automatisch Admin in dem System.
Praktisch.
Praktisch, ne?
Das geht schnell und einfach.
Wirklich, ja, für jeden. Und das ist aber wieder, das ist wieder so ein Punkt, ne? Also früher hatte man, ich kenne wirklich diese Zeiten noch, wo Softwareentwickler gesagt haben, ja, mein Testsystem, das kennt ja keiner. Da brauche ich jetzt keine Mechanismen einbauen, keine Security-Mechanismen, um zum Beispiel zu überprüfen, ob derjenige, ob der ist, der, für den er sich ausgibt oder so.
Ja, und dann kommt die Ironie, für den einen oder anderen Entwickler ist die Zeit noch nicht vorbei.
Okay, ich hoffe mal doch, dass das mittlerweile jeder weiß. Aber die KI ist noch nicht so weit, ne? Also die KI, das Vibe-Coding, das heißt also einfach, es wird ja weniger jetzt wirklich per Hand gecodet, wo wirklich Code geschrieben wird, sondern man kann heute eine KI einen Prompt geben und sagen, bau mir eine App mit dieser und jener Funktionalität und die App generiert dann den Code. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man viel schneller wird. Da sind wir wieder beim Punkt. Ne? Es ist viel bequemer, es ist viel weniger Aufwand für den Programmierer theoretisch. Aber man verliert damit unter Umständen eben Sicherheit, weil man muss eigentlich schon überprüfen, was diese KI da generiert, weil sonst stellt sie mal ein Testsystem einfach so ins Internet ohne jede Zugangsüberprüfung.
Ja. Und da sind wir wieder beim guten alten Thema Geschwindigkeit, Time to Market und KI-Lösungen. Also,
Genau.
ich bin ein absoluter Fan von KI. Ich bin auch ein absoluter Fan von der Geschwindigkeit, die an den Tag gelegt wird. Ich kriege garantiert schlaflose Nächte, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Security dahinter sich befinden kann bei der Geschwindigkeit. Nicht jedes Unternehmen, was eine KI-Lösung herstellt, hat ein Team von mehreren tausend, 10.000 Mann. Und selbst diese Unternehmen konzentrieren sich nicht per se permanent auf die Security. Also es gibt ausreichend Möglichkeiten, um tatsächlich auch sein eigenes Risiko zu bewerten als Unternehmen.
Ja.
Aber darüber hinaus gibt es auch tatsächlich mittlerweile Lösungen, die einem seine eigene Lieferkette mitbewerten. Und was bei dieser Lieferkette halt interessant ist, ist, normalerweise ist es so, dass wenn jemand in deinem System eine Lücke vermutet und diese aber als ja nicht ganz freundlicher Eindringling ausnutzen möchte, potenziell, unterhalten sich schon lange also schon mehrere Leute mit Sicherheit darüber, welche Lücken potenziell bei welchem Unternehmen eigentlich vermutet werden. Weil da informieren sich ja auch diejenigen, die in ein System eindringen wollen. Als erstes mit, was wird eigentlich sowieso als Lücke vermutet? Okay, kann ich da drauf, kann ich das ausprobieren? Das kann man auch für seine Lieferkette jederzeit monitoren lassen, dass man wenigstens dort das Risiko ein bisschen überschaubarer macht. Aber, wie du schon sagst, wenn da irgendwelche Themen reingecodet werden, die da eigentlich gar nicht mehr reingehören, dann ist es natürlich problematisch. Und wenn eine KI mit Code gefüttert wird, wofür das früher gang und gäbe war, dass man sofort admin wird, wenn man sich einloggt, dann kann sie nichts anderes einem zurückgeben als das.
Ja, genau. Also das gerade unser Testsystem, ich kenne das auch früher, Testsysteme, die wurden halt genutzt. Da hat man die mal kurz hochgefahren, um zum Beispiel vielleicht was zu zeigen, um eine Kundendemonstration zu machen oder intern ein Feature zu demonstrieren und dergleichen. Die wurden dann auch schnell wieder abgebaut, die Systeme. Da hat man natürlich solche Dinge dann nicht reingemacht, um einfach schnell wirklich das zeigen zu können in der Demonstration, nicht auf eine E-Mail warten zu müssen oder sonstige Themen an der Stelle. Also ich verstehe schon, warum das da so reinkommt. Gleichzeitig ist eben diese Gefahr, die da entsteht, dass jetzt da die Geschwindigkeit so über die Sicherheit gestellt wird, dass da nicht hingeschaut wird, finde ich gravierend an der Stelle. Und du kennst meinen Lieblingsleitspruch, no user, no cry. Wenn da jetzt, ich frage jetzt einfach mal ganz offen, ohne dass wir jetzt hier Werbung machen wollen, aber wäre da jetzt ein IAM-System angeschlossen gewesen als zentrale Verwaltungsinstanz auch für Consumer-Identitäten, dann wäre das doch auch viel früher aufgefallen, oder? Dass da plötzlich Admin-Berechtigungen für eine bestimmte Gruppe vergeben werden.
Absolut, das kommt drauf an.
Waldemar.
Also ja, grundsätzlich ja. Man kann sich dann halt zumindest als User nicht anmelden und versuchen, seine Rechte so weit zu erweitern, dass man da irgendwie noch schlimmere Dinge anrichten kann. Aber wie du es ja auch selber kennst aus der Security, ist es so, dass da verschiedene Komponenten mitspielen. Hm. Na, es ist halt, welches Beispiel nehme ich denn am besten? Nehmen wir an, du baust einen Damm. Und dieser Damm soll dich vor der nächsten Flut aus dem kleinen See, der bei dir sich befindet, aber so einen Zulauf hat, soll er dein Grundstück schützen. Jetzt hast du den Damm gebaut, der ist auch wunderbar, das Wasser kommt nicht drüber. Jetzt hast du beim Fundament vergessen, dass da noch ein paar Rohre drin liegen, die das Wasser unten drunter leiten. So, das Problem ist immer noch da. Und so ähnlich kann man das auch tatsächlich mit dem IAM-System dann betrachten. Es ist drangesetzt, es ist draufgesetzt, tut genau das, was es soll. Mhm. Aber wenn ich mal bei meiner Konfiguration der Firewall und des Netzwerks tatsächlich nicht aufgepasst habe,
ja, das ist natürlich,
habe ich die Hintertüren.
Ja. Und das muss man ja sagen, also selbst wenn man jetzt so eine Berechtigungsgruppen vielleicht in einem Entra oder in irgendeinem anderen System hat, was die Identitäten verwaltet, dann sind ja meistens die Entwickler auch noch diejenigen, die Admin-Berechtigungen auf diese Systeme haben und dort die Gruppen einrichten und dann dort die Admin-Berechtigungen hinterlegen, aus dem guten Grund heraus, den sie ja in dem Moment sehen, weil sie dann nicht auf die Security gucken.
Ja, und deswegen ist immer so das erste Argument, was ich halt in solchen Gesprächen höre, was passiert eigentlich, wenn das IAM-System gehackt wird?
Ja.
Da hat ja der User den Zugriff, also derjenige, der es gehackt hat, den Zugriff auf einfach alles.
Ja. Nee.
Grundsätzlich ja. Aber um das System auf dieser Ebene zu hacken, muss man an die Datenbank ran. Und an die Datenbank ranzukommen, muss man sich bereits im System befinden. Ja. Und dann ist der Aufwand eigentlich gar nicht mehr so nötig.
Ja. Und du hast ja selber Berechtigungen auch in den Systemen selber wieder vergeben, ne? Also unterschiedliche Berechtigungsstufen und dergleichen. Ja, man sieht also, wir kommen da auf spannende Zeiten. Vielleicht müsste man einfach dieses Modell, dieses Spektrum zwischen Usability und Security vielleicht um eine dritte Perspektive erweitern, nämlich Zeit. Und so wie man das aus dem Projektmanagement oft kennt, da gibt es dieses eiserne Dreieck, wo man zwischen Budgets, Zeit und Qualität unterscheidet, haben wir das vielleicht auch, dass man Zeit, Usability und Security hat und irgendwo dort den richtigen Punkt für jedes Projekt treffen muss.
Ja, also bin ich vollkommen dabei, wobei ich tatsächlich mittlerweile zu Übergang gegangen bin, das auf einen einzigen Punkt zu reduzieren. Und zwar Geld. Zeit ist Geld. Anwendervertrauen ist Geld. Weil wenn mir der Anwender meiner Lösung nicht mehr vertraut, weil die gehackt wurde und meine Daten abgeflossen sind, kommt er nicht zurück. Na, das ist Geld. Die Time to Market, logischerweise Geld. Mhm. Aber ohne Security ist das Geld wenig wert. Mhm. Also im Endeffekt Ressourcen, Zeit, egal welche Art von Komponenten oder wie hübsch man das System macht, am Ende ist alles, was man vernachlässigt, und vor allen Dingen, wenn man seine Vertrauenswährung vernachlässigt, ein Loch im Portemonnaie.
Kann ich gut verstehen. Ich glaube, so sollten wir es auch einfach stehen lassen. Und wenn Sie uns gerade zuhören und dazu eine Meinung haben, sehen Sie das vielleicht auch so? Rechnen Sie auch in Geld? Schreiben Sie uns gerne an sicherheitsfragen@ödiv.de. Und ich freue mich, Waldemar, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.
Bis zum nächsten Mal.